got a two-bed hotel.
Seit 2 Jahren befindet sich nun das Rundfunkmuseum der Stadt Fürth in der Kurgartenstraße 37 an der Stadtgrenze. Dort, wo einst die Weltfirma Grundig residierte, steht im Museum nun ein 4-stöckiges und frisch renoviertes Haus zur Verfügung. Die gesamte technische Entwicklung des Rundfunks seit den Anfängen wird dort anhand von Originalgeräten und Schautafeln aufgezeigt. Der Leiter des Rundfunkmuseums, Gerd Walter, möchte aber auch mit verschiedenen Parallelveranstaltungen auf die Sendeinhalte eingehen, die die Geräte ausstrahlten.
Das Rundfunkmuseum selber wandelt sich auch in sehr starkem Maße, weil wir immer mehr davon abkommen, dass wir hier eine Geräteausstellung machen, das zeigen wir nach wie vor. Das heißt, die Geschichte der deutschen Rundfunkindustrie wird nach wie vor präsent sein. Aber wir entwickeln uns auch immer mehr hinein in eine Geschichte des Rundfunkprogramms, auch des Fernsehprogramms. Denn wir wollten von Anfang an eigentlich dieses ganze System elektronische Massenmedien, Wiedergabe von Schall und so weiter, auch von allen Seiten her beleuchten, und da gehört das Programm natürlich ganz wesentlich dazu, denn das ist das, was rauskommt. Der Kasten hat ja keinen Selbstzweck, sondern er dient dazu, dass er ein bestimmtes Programm übermittelt.
Gestern wurde in diesem Sinne die Sonderausstellung Jazz im Dritten Reich eröffnet und ich fragte den Ausstellungsmacher Dieter Meyer, ob er nun eher von der historischen oder von der musikalischen Seite auf diese Thematik gestoßen war.
Ich muss unbescheiden sagen, ich komme aus beiden. Ich musiziere selber, begleite stumme Filme am Klavier und spiele Unterhaltungsmusik, wenn es gewünscht wird. Und ich beschäftige mich schon, also jetzt über 30 Jahre eigentlich, mit Rezeptions- und Mediengeschichte, speziell eben da auch der populären Unterhaltungsmusik. Und da dürfte natürlich der Jazz nicht fehlen, zumal er in Deutschland eben eine durchaus eigentümliche und teils traurige, teils aber auch recht lustige Geschichte hat.
Woher kam denn überhaupt der Jazz und wann schwappte er über die deutschen Grenzen, über das Land herein?
Also kommen tut er aus dem Süden Amerikas, Stichwort New Orleans, Louisiana, etwa im 19. Jahrhundert. Nach Deutschland kommt er erheblich später, nämlich in der Zeit, es gab Ansätze in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg durch die 4 Jahre Krieg und durch die Restriktionspolitik, die sich dann also halt auf Nationales versteift, wurde da etwas aufgehalten, und die Musiker, die also nach 1918 dann Jazz musizieren wollten, standen erst einmal vor dem großen Fragezeichen: Jazz, was ist denn das? Und es gab dann also einige groteske Entwicklungen bis etwa 1915, 24, also mit Stabilisierung der Wirtschaftslage, Einführung der Rentenmark etc., dann auch wieder ausländische, speziell amerikanische Musiker nach Deutschland kamen und dann sozusagen kompetentere Anleitungen oder Vorbilder gaben. Viele blieben dann auch da und musizierten mit deutschen Musikern zusammen, und so dass man in der zweiten Hälfte der 20er Jahre eigentlich eine durchaus farbige und reiche Jazzszene auch in Deutschland verzeichnen können.
In der Ausstellung steht auch eine der ersten Musikboxen, die schon mehrere Schellackplatten nacheinander abspielen konnte, und das hört sich dann so an. Man kann aber nicht sagen, dass der Jazz allen gefiel.
Es mehren sich eigentlich schon in der Kaiserzeit und dann verstärkt in der Weimarer Republik, speziell also von national-konservativer, rassistischer Seite, die Vorurteile, die davon ausgehen, ja, das ist ja die Musik von den Schwarzen, von den Negern, und die sind also eine minderwertigere Rasse als wir, und folglich taugt auch ihre Musik nichts. Und das böse Wort von der Negermusik, das haben wir ja selber als Kind nach dem Krieg noch gehört, wenn sie im Radio dann Jazz gespielt haben und einem gesagt haben, ich mach doch die Negermusik aus.
Gestaltete sich dann das mit dem Jazz ab 1933, als dann die Nationalsozialisten die Macht übernahmen? Gab es dann da Einschränkungen?
Ja, die Einschränkungen waren allerdings nicht so koordiniert, wie sich das heute vielfach darstellt, wo also mit dem Schlagwort, ja, im Dritten Reich war Jazz verboten oder so, operiert wird, beziehungsweise, also ich denke mal an diese Schilder, Swingtanzen verboten, die es in dieser Form originalermaßen nie gegeben hat. Es war tatsächlich der Initiative lokaler Nazi-Größen überlassen, solche Bekämpfungs- oder Boykottaktionen durchzuführen, und die lassen sich tatsächlich schon in die Zeit vor 33 lokalisieren und datieren. Das wird in der Ausstellung, ist das dann zu besichtigen auf Tafeln. Ein offizielles Verbot der, wie es geheißen hat, Niggermusik gab es dann ab 35, wo der Reichssendeleiter Hadamowski das also amtlich verkünden ließ. Aber auch das ließ sich natürlich sozusagen so schwer durchsetzen, denn was also auf dem letzten Tanzboden im Dorf oder im Städtchen X oder Y dann tatsächlich praktiziert wurde, das hätte einen sehr großen Kontrollapparat erfordert, und den gab es in der Zeit offensichtlich noch nicht. Zumal sich der Swing in der Zeit, also die Jazzform, die in der Zeit sich entwickelt hatte, sich eigentlich als Tanzmusik großer Beliebtheit erfreute. Gegen den originalen schwarzen Jazz aus New Orleans konnten wir ja noch einige Vorurteile in der Bevölkerung mobilisieren, aber die, ja, ich will da mal nennen, sagen wir mal, gezähmte Form, die der Swing darstellte, also mit notierten Sätzen für Orchester, die dann auch nicht mehr in Spelunken, sondern in feudalen Ballsälen spielten, da konnte man das nicht mehr so gut verständlich machen, ideologischer Art.
Jahr, der 1936, wollte Deutschland ja weltoffen erscheinen. Wie verhielt es sich dann da mit den Einschränkungen gegen den Jazz?
Also Zeitzeugen berichten davon, dass man in dieser Zeit weniger streng zugeschlagen oder zugesehen hat, wenn in Lokalen etwas heiser gespielt worden ist. Das hat sich aber dann schlagartig nach der Olympiade gleich wieder gelegt. Im Gegenteil, erst nach 37, 38 treten dann tatsächlich Erscheinungen wie Verfolgung von Jugendlichen ein, die als Swing-Heinis dann beschimpft worden sind und sich dann selber also quasi auch dazu bekannt haben, dass sie eben mit dieser kurzbehosten HJ-Jugendlichkeit nichts zu tun haben wollten und sich dann speziell auch anders eher anglophil, englischfreundlich kleideten, mit also Trenchcoats und eingerollten Regenschirmen und so, also auch äußerlich ihren Protest da kenntlich machten.
Bei den wenigsten Swing-Fans steht allerdings eine politische Motivation im Vordergrund. Mit den zunehmenden Restriktionen durch den Krieg erhält aber die eigentliche private Auseinandersetzung, die eher Ausdruck eines Generationenkonflikts ist, zunehmend eine politische Dimension. Man pflegte eine eigene, mit Anglizismen durchsetzte Umgangssprache in der Swing-Jugend und begrüßt sich hinter vorgehaltener Hand mit Swing Heil oder Heil Hotler in Anlehnung an die Hotte, das heißt heiße Musik. Auf Happenings beispielsweise in Hamburg wird ein nicht existierender Reichsstatistenführer am Bahnhof groß empfangen.
Was mir zugetragen wurde und was ich mir vorstellen kann, ist, dass man in Norddeutschland, speziell also in den Hansestädten, natürlich ohnehin eher weltoffen bzw. England oder Amerika orientiert, anglophil war und dass auch das unter Umständen beid dazu beigetragen hat, wie schon gesagt, dass sich da Jugendliche dann an eben diesen verbotenen ausländischen Idealen orientierten, sei es was Kleidung anbelangt, was Lebensstil anbelangt, was Tanzmusik anbelangt und das dann auch also durch entsprechendes Auftreten auch dokumentierten, auch wenn damit sowas wie eine demonstrative Protesthaltung gegen das angesagte, staatlich verordnete Wesen damit verbunden war.
Gab es da eigentlich auch im Jazz irgendwie sozialkritische und politische Texte oder kann man sagen, dass der Jazz eher so eine Instrumentalmusik ist?
Also in der Form, wie in Deutschland in der Zeit praktiziert worden ist, war zunächst eine ziemlich unpolitische Tanzmusik, also irgendwelche kritischen Texte sind mir da nicht bekannt. Auf Swingmusik, überhaupt also auf jazzrhythmische Musik kann man nicht marschieren. Das heißt, also es ist auch in der ganzen musikalischen Faktur und Form eine Art, die sowas wie Individualismus und Freiheit atmet. Und das kann natürlich eine Diktatur nicht brauchen, wo auf Gleichschritt angesagt ist.
Wie ging es dann weiter? 1939 begann ja dann der Zweite Weltkrieg. Wollten die Leute da noch tanzen?
Sie wollten es. Verschärft, wie überhaupt immer in Krisenzeiten, wo also die äußeren Lebensbedingungen nachlassen, suchte man das Vergessen und es sind also erschütternde Soldatenbriefe erhalten, die sagen, lasst uns doch wenigstens unsere Musik, die uns noch ein wenig aufbaut, ein wenig aufmuntert in so trüben Zeiten. Also das wäre durchaus kein Grund gewesen, jetzt da die Swingmusik und die Tanzmusik überhaupt einzustellen. Im Gegenteil haben sich ja die staatlichen Stellen dann auch sehr schnell besonnen und gemerkt, was da erforderlich ist, um die Leute sozusagen bei Kriegslaune zu halten und haben dementsprechend dann von oben her auch noch entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Denken wir an die Einrichtung dieses deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters, das also mit Billigung spielen durfte, ja, bis hin zum Einsatz der Jazz- und Swingmusik in Propagandazwecken, Stichwort Charlie und das Orchester, der Charlie Schwedler, dieser Sänger, und der Kapellmeister Lutz Templin, die dann auf Propagandaschallplatten amerikanische Nummern, aber mit deutschen Propagandatexten unters Volk gebracht haben.
Turn to grey now that the French are against me. All I do is call my Royal Navy for action to attack friendships in their peaceful bay. Can't go on. Even my truest friends are gone. Nasty weather. Just can't keep my poor self together. I'm beaten all the time. I'm beaten all the time.
Ja, auch dann die besten Jazzsänger Deutschlands waren ja in dieser Band. Charlie and His Orchestra hat sich geheißen.
Und die war auch dann von den Nationalsozialisten quasi finanziert?
Die waren, das war offiziell praktisch im Auftrag des Propagandaministeriums, haben die gespielt.
Und die hatten dann auch Auftritte in Deutschland?
Nein, nicht. Die haben nur Platten hergestellt. Und diese Platten sind im Grunde genommen dann in den einzelnen Rundfunksendern, deutschen Rundfunksendern, die für England gedacht waren, sind die abgespielt worden. Von der einheimischen Bevölkerung haben wir die schon ferngehalten. Das war ein großes Orchester, 8, 10, 12 Leute teilweise. Und man hat im Laufe der Zeit die damals wohl besten Jazzmusiker Deutschlands in dieses Orchester mit reingebracht. Die waren dann wieder nach dem Krieg ganz bedeutend für die Ausbreitung des Jazz in den Besatzungszonen.
Here is Winston Churchill's latest tearjerker. Yes, the Germans are driving me crazy. I thought I had brains, but they've shattered my plans. They've built up a front against me, it's quite amazing. Clouding the skies with their planes. The Jews are the friends who are near me to cheer me, believe me they do. But Jews are the kind that know hurt me, desert me and laugh at me too. Yes, the Germans are driving me crazy. My last chance I'll pray to get in this muddle the USA. This new pact also is driving me crazy. Germany, Italy, Japan, it gives me a pain. I'm losing my nerves, I'm getting lazy. A prisoner forced to remain in England to reign. The Jews are the friends who are near me, they still cheer me, believe me, they do. But Jews are not the kind of heroes who would fight for me. Now they're leaving me too. Yes, the Germans are driving me crazy. By Jove, I pray.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Nazi-Propaganda-Swing-Song You're Driving Me Crazy von 1940, gespielt vom Propaganda-Orchester Charlie and His Orchestra. Es wurde ja der Jazz dann auch benutzt, um Missstände zu vertuschen. Es gab da sogar eine Swingband in einem KZ.
Zu Missstände vertuschen ist vielleicht zu grob gesagt. Es gab in Konzentrationslagern von dort inhaftierten Musikern, die also da bei der Partei in Ungnade gefallen waren, Musikübung bis hin zu Musikern, die also aus rassischen Gründen, weil sie Juden oder Zigeuner waren, inhaftiert worden sind, die man, je nachdem wie die Lagerleitung halt drauf war, musizieren ließ. Worauf Sie jetzt wahrscheinlich abheben, das ist die Geschichte in Theresienstadt oder Theresien, wie man eigentlich Podczeski sagen müsste. Das waren die Leute, die im Auftrag der Propaganda einen Film herstellen sollten, der Öffentlichkeit weismachen sollte, hier geht es den Leuten gut und hier dürfen die sogar Swingmusik machen, nicht die Juden. Und also es war eigentlich so, hat einen apologetischen Charakter gehabt, wie auch dieser Arbeitstitel, der Führer schenkt den Juden eine Stadt, verrät. Natürlich war das alles sozusagen nur ein Fake, denn also die Leute haben wir teilweise nach den Aufnahmen sofort in die Vernichtungslager abtransportiert und es haben sich da erschütternde Szenen abgespielt, ne, unter den Musikern auch. Thank you.
Das war ein Interview mit Dr. Dieter Meyer, der die Sonderausstellung Jazz im Dritten Reich im Fürther Rundfunkmuseum zusammenstellte. Es sind dort vom 10. Oktober bis zum 30. November eine Vielzahl seltener Zeitdokumente zum Thema zu sehen. Fotos und alte Zeitschriftenartikel sind chronologisch an Schautafeln angebracht. Erklärende Texte erläutern die Zusammenhänge gut verständlich. Es gibt auch eine Hörstation mit zahlreichen Tonbeispielen.